Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, schönen guten Abend. Ist das ein Wendepunkt, zumindest ein vorläufiger vielleicht? 2 Tage nach dem zerbrechlichen Zwischenerfolg aus dem Kanzleramt vermeldet Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt einen deutlichen Fortschritt.
Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, vor allem auch die relativen Steigerungen von Tag zu Tag. Der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden.
Endlich steckt ein Corona-Infizierter im Durchschnitt weniger als einen weiteren Menschen an. Die Infektionsrate, sie sinkt. Kliniken sollen langsam zum Regelbetrieb zurückkehren. Dennoch führen 2 Bundesländer heute eine sporadische Maskenpflicht ein. Und Wirtschaftsminister Altmaier bittet die Unternehmer weiter um Geduld. Besonders eine Branche fühlt sich dabei vergessen, nämlich die Hotels und Gaststätten. Ihr Verbandschef fordert weitere Hilfsmaßnahmen. Dazu gleich ein Gespräch mit ihm hier in dieser Sendung. Die beste Nachricht des Tages gleich zu Beginn. Die sogenannte Reproduktionszahl hierzulande ist auf unter 1 gesunken, genauer gesagt auf 0,7. Das heißt übersetzt, jeder Corona-Infizierte in Deutschland steckt mittlerweile weniger als einen weiteren Menschen an. Die Neuinfektionen verlangsamen sich also. Ein lang angestrebtes Ziel ist erreicht. Ein positives Zwischenergebnis sei es, mehr aber auch nicht, so der Tenor. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Der Ausbruch ist beherrschbar geworden, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen in der Bundespressekonferenz, zumal die Zahl der Genesenen inzwischen überwiege. Und bislang war das Gesundheitssystem mit derzeit 11.000 freien Intensivbetten zu keiner Zeit überfordert. Deshalb soll auch das normale Operationsgeschehen zumindest in Teilen wieder aufgenommen werden, betonte Spahn.
Sodass wir dann ab Mai, denke ich, schrittweise eben in auch eine neue Normalität im Klinikbetrieb kommen können, bei dem wir eine bestimmte Zahl der Intensivbetten und der Betten in den Krankenhäusern weiterhin vorhalten für Covid-19-Behandlungen. Ich denke, wir starten mit einer Größenordnung von 25-30%, um dann eben Schritt für Schritt immer genauer auch in der Steuerung zu werden, immer nach dem Prinzip der Vorsorge und der Vorsicht.
Untermauert wird das auch durch die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen, die nach den Daten des Robert-Koch-Instituts den gewünschten Effekt aufweisen. Wie RKI-Präsident Lothar Wieler erläuterte.
Da ist zum einen der tägliche Anstieg der Fallzahlen, der sich wirklich verlangsamt hat. Im Vergleich zur Vorwoche haben wir in dieser Woche einen deutlich geringen Anstieg der Fallzahlen pro Tag. Die Reproduktionszahl, die wir errechnen, liegt aktuell im Durchschnitt in Deutschland bei 0,7. Natürlich gibt es auch hier regionale Unterschiede, aber es zeigt sich, dass diese Reproduktionszahl weiter gesunken ist. Das heißt, dass inzwischen im Durchschnitt momentan nicht mehr jede Person eine andere Person ansteckt.
Aber das sei auch immer nur eine Momentaufnahme, betonte Wieler, zumal die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit über 3.300 wieder etwas höher ausgefallen ist als im bisherigen Verlauf der Woche. Dazu kommt auch ein Anstieg bei den Verstorbenen, wo allein gestern 315 Todesfälle gemeldet wurden und auch die Zahl der infizierten Beschäftigten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen nimmt weiter zu. Sie haben mittlerweile in der Statistik einen Anteil von 5% an allen Infizierten überhaupt. Umso wichtiger bleibe die Versorgung mit Schutzkleidung und Masken. Da habe die zentrale Beschaffung des Bundes allein in dieser Woche 80 Millionen Masken angeschafft, davon 20 Millionen FFP2-Masken, die in den medizinischen Einrichtungen besonders gebraucht werden. Außerdem gibt es erste Verträge mit Produzenten in Deutschland. Dahinter stehen insgesamt 50 Unternehmen, die ab Mitte August pro Woche 10 Millionen FFP2-Masken und 40 Millionen OP-Masken herstellen wollen. Auf Nachfrage lehnte Spahn aber erneut eine allgemeine Maskenpflicht ab. Da tue sich zwar viel in der Öffentlichkeit und man sollte das auch nicht abtun, wenn die Anwendung auch entsprechende hygienischen Anforderungen erfolge.
Sonst ist nämlich das Risiko der Maske größer als der Nichtmaske. Sie muss natürlich auch gewaschen werden bei der entsprechenden Temperatur und sie muss auch so auf- und abgesetzt werden, dass tatsächlich dadurch das Infektionsrisiko nicht erhöht wird.
Derweil hat die sächsische Landesregierung heute eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und den Aufenthalt in Geschäften angeordnet. Auch das Tragen in der Öffentlichkeit wird zum Schutz gefährdeter Personen dringend empfohlen. Nach den Worten von Klaus Tschikotek, dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, laufen derzeit weltweit rund 60 Projekte, um einen Impfstoff zu entwickeln. Davon wurde bereits bei 4 Vorhaben mit der klinischen Prüfung begonnen, darunter 2 in den USA, einer in China und in Großbritannien.
Ich kann Ihnen ankündigen, dass wir in Kürze auch in Deutschland den Beginn einer ersten klinischen Prüfung haben werden. Und ich bin sicher, dass wir auch im Laufe des Jahres noch weitere klinische Prüfungen haben werden.
Dabei gehe es um insgesamt 4 Impfstoffe mit unterschiedlichen Ansätzen, bei denen auch eine unterstützende Finanzierung durch den Bund zugesichert sei. Der Bund werde sich auch an der Vorfinanzierung beim Ausbau der Produktionskapazitäten erfolgversprechender Ansätze beteiligen, betonte Gesundheitsminister Spahn, damit es dazu keinen unnötigen Verzögerungen komme, da im Regelfall der Aufbau dieser Produktionskapazitäten erst nach dem Abschluss aller klinischen Prüfungen und der Zulassung des Impfstoffs beginnt. Aber so lange will man bei der Corona-Pandemie nicht warten.
Soweit der Bericht von Volker Fintermer. Ja, die Ungeduld wächst auch in der Wirtschaft. Vielen Unternehmern gehen die jüngsten Lockerungen nicht weit genug. Sie sehen sich weiterhin ihre Existenz bedroht. In einer Videoschalte mit Wirtschaftsverbänden mahnt der zuständige Minister Peter Altmaier aber weiter zur Geduld. Der Bericht von Katharina Hamberger.
Von den Wirtschaftsverbänden gibt es zunächst erst einmal Lob für die Bundesregierung und die von ihr schnell getroffenen Maßnahmen, um Unternehmen zu helfen. Diesem Lob jedoch folgt ein Aber. Denn gleichzeitig steht für sie die Frage im Raum, wie geht es weiter? Die Krise, sie sei noch nicht vorbei, sagt Erik Schweizer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Er hat auch ganz konkrete Forderungen an die Politik, unter anderem ein Kurzarbeitergeld für Auszubildende im Hotelgewerbe oder Einzelhandelsgeschäften. Zudem betonte Schweizer, gerade in einer Phase wie jetzt sei Liquidität für die Unternehmen alles.
Und dafür ist es notwendig, dass wenn sie im letzten Jahr Gewinne gemacht haben, in diesem Jahr werden sie Verluste machen, dass man bereits jetzt diesen Verlust mit dem Gewinn berechnen kann, der einem sowieso im nächsten Jahr zustehen würde. Nur im nächsten Jahr ist es dann wahrscheinlich für viele zu spät.
So der DIHK-Präsident. Neben der akuten Hilfe braucht es aus seiner Sicht aber auch einen konkreten Fahrplan, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten. Das betonte auch Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, nach dem Gespräch mit dem Wirtschaftsminister. Ihm geht es darum, auch die langfristigen Folgen für viele Unternehmen im Blick zu haben, vor allem von solchen, die nicht von sogenannten Rebound-Effekten profitieren, also die Verluste nicht mehr aufholen können.
Eine Erholung hin zum Niveau vor der Krise wird es aus unserer Sicht so schnell nicht geben. Wenn wir Glück haben, Ende des nächsten Kalenderjahres, wenn wir Pech haben, wird das erst im übernächsten Jahr die Folge sein.
Ihn sorge auch ein wenig, so Kempf?
Dass sich die Vorbereitung der Politik zum Neustart in 14 Tagesplänen erschöpfen könnte.
Seine dringliche Bitte sei deshalb, diese Intervalle zu schließen. Auch um für mehr Einheitlichkeit zu sorgen, was die Regelungen in den Ländern betrifft, appelliert Kempf an die Bundesregierung. Dies fordert auch der Handelsverband Deutschland. Dessen Präsident Josef St. Johanser übt dahingehend vor allem Kritik an der 800-Quadratmeter-Regelung, also dass nur Geschäfte bis zu dieser Größe öffnen dürfen. Die Priorität, so St. Johanser, heiße Gesundheitsschutz. Aber sobald es Lockerungen geben kann, müssten diese diskriminierungsfrei sein.
Nämlich, dass wir Bedingungen schaffen, dass der Einzelhandel insgesamt eine klare Position erkennt der Politik und nicht in jedem Einzelfall, zum Teil in den Ländern, aber zum Teil bis auf Kommune heruntergebrochen, andere Regelungen trifft.
Der Wirtschaftsminister selbst zeigt Verständnis für die Position der Verbände.
Und die deutsche Wirtschaft hat die Chance, wenn die Eindämmung der Pandemie gelingt, im nächsten Jahr wieder Tritt zu fassen und ein beachtliches Wachstum in der Größenordnung von etwa 5% zu erreichen. Damit dies möglich ist, werden wir in einzelnen der betroffenen Branchen weitere Regelungen und Anschlussregelungen brauchen.
Wie diese konkret aussehen könnten, ließ Peter Altmaier jedoch noch offen. Man sei in Gesprächen unter anderem über Änderungen im Steuerrecht, wie sie der DIHK fordert. Es brauche nun, so der Wirtschaftsminister, eine Dialogstruktur, um einen Pakt für den Exit zustande zu bringen. Gleichzeitig habe er auch für Verständnis geworben,
dass wir bei allen Öffnungsmaßnahmen, die wir beschließen, immer auch darauf achten müssen, dass wir am Ende keine Rückschläge in der Bekämpfung der Pandemie erleiden,
sagte Altmaier nach dem heutigen Treffen mit 29 Wirtschaftsverbänden.
Katharina Hamberger berichtete, und teilgenommen an dieser Videoschalte hat auch Guido Zöllig. Er ist Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Auch ihn hat Wirtschaftsminister Altmaier um Verständnis für die Einschränkungen gebeten. Vor der Sendung habe ich Zöllig gefragt, wie geduldig denn die Gastrobranche überhaupt noch ist.
Also unsere Branche hat schon Geduld bisher bewiesen und auch noch weiter nach vorne. Das, was uns allerdings stört und das Leben wirklich schwer macht, ist, dass die Perspektiven fehlen und dass uns niemand so ein bisschen eine Aussicht geben kann. daran stören wir uns und wir finden es halt nicht besonders erfreulich, dass über unsere Branche überhaupt gar nicht diskutiert und gesprochen wird, dass man das Gefühl hat, es wird über die Einzelhändler, über die Friseure und Kirchen geredet, aber nicht über das Gastgewerbe. Und das macht all unsere Unternehmer und auch unsere Mitarbeiter ein Stück weit ja traurig und fassungslos.
Stichwort Friseure, die dürfen wohl ab dem 4. Mai ihre Geschäfte wieder öffnen, die Gastronomie nicht. Warum?
Ja, das sollte man sicherlich die Experten fragen, die für das ganze Thema der Pandemie gesundheitsrelevante Themen haben. Aber aus unserer Sicht sind da sicher viele Fragezeichen, was die Logik angeht. Welches Geschäft darf man wann in welcher Form öffnen? Wir hätten uns gewünscht, wir sind mit unserer Gastronomie zumindest mal mit dabei. Das ist nun nicht der Fall. Aber noch einmal, es geht hauptsächlich darum, dass unserer Branche eine Perspektive aufgezeigt wird, dass ihr Mut zugesprochen wird, dass wir erfahren, wir werden gebraucht. Und wir werden auch gesehen. Das vermissen wir aktuell.
Also Sie hätten dann nichts dagegen, wenn Sie diese Perspektive bekommen und die sagt, okay, also es wird noch länger als der 4. Mai dauern.
Das wäre dann wenigstens mal ein klarer Planungsgrund. Und natürlich hoffen wir mit jedem Tag, dass wir aufmachen dürfen. Aber schlussendlich respektieren wir eben auch das, was von den Gesundheitsexperten dort benannt wird. Und schauen, dass wir alle gesund bleiben, Gäste wie Mitarbeiter und insgesamt die Bevölkerung.
Und respektieren Sie auch den Ansatz, dass man sagt, die Gastronomie ist besonders sensibel sozusagen in diesem Thema. Man sitzt sich doch relativ nah gegenüber, wenn man am Tisch sitzt. Man benutzt gemeinsame WCs und Toiletten. Die Gläser sind auch riskant bei der Virusübertragung möglicherweise. Also die Hygiene ist da schwierig. Dafür haben Sie auch Verständnis?
Dafür haben wir sicherlich nur geteiltes Verständnis, denn grundsätzlich muss man sagen, dass in unseren Betrieben a) die Hygienestandards sehr hoch sind, eingehalten werden können, dass wir b) auch alle möglichen Dinge miteinander besprechen können, wie wir das noch besser machen. Und auf der anderen Seite sehen wir ja anhand von Kleindienstleistern, dass es eben möglich ist, unter bestimmten Voraussetzungen auch die Geschäfte zu betreiben. Und die Gastronomie in unserem Land ist so vielfältig, die Hotellerie in unserem Land ist so vielfältig, dass ganz sicher Angebote dabei wären, die auch heute schon unter Einhaltung aller Auflagen betrieben werden dürften.
Sie fordern jetzt einen Rettungs- und Entschädigungsfonds. Wie hoch müsste der ausfallen Ihrer Meinung nach?
Also die genaue Höhe kann man sicherlich nicht benennen. Was wir heute wissen, ist aus den statistischen Daten, dass wir den Monat März und April etwa schon 10 Milliarden Euro Umsatz in unserer Branche verloren haben. Und mit jedem Tag, mit jeder Woche, die wir weiter geschlossen haben, wird diese Summe größer. Wenn wir das also nur am Umsatz festmachen, dann sind das sicherlich nachher einige mehr Milliarden als die 10, die wir im Moment vermissen. Aber es gibt Beispiele aus der Vergangenheit, wie man mit solchen Rettungsschirmen und Entschädigungsfonds umgegangen ist. Ich erinnere da zum Beispiel an die Dürrehilfe für die Landwirtschaft oder auch den Hilfsfonds, den wir im Zuge der großen Flut 2013 mal hatten. Da kann man sicher auch andere Berechnungsbeispiele finden und das würden wir gerne mit der Politik diskutieren. Da haben wir Vorschläge, aber ganz sicher ist es notwendig, unsere Betriebe am Ende auch zu entschädigen, ihnen eine Möglichkeit zu geben, weiter in die Zukunft zu gehen und das, was sie jetzt an zusätzlicher Belastung aufnehmen, dann auch wieder abtragen zu können.
Und warum reicht das 750 Milliarden Euro Paket der Bundesregierung nicht aus?
Weil das in erster Linie nicht für die kleinteiligen Gastronomiebetriebe ist. Wir haben dort Soforthilfen gehabt, die haben auch geholfen, aber die helfen natürlich nicht über so einen langen Zeitraum, den wir zu beklagen haben, denn unsere Branche war die erste, die mehr oder weniger zumachen musste. Da denken wir mal an die Diskotheken und an die Caterer-Betriebe, die in den Messen oder auf Großveranstaltungen tätig waren. Und wir werden möglicherweise jetzt auch eine der Branchen sein, die erst am Ende wieder in ihr Geschäft zurückkehrt und das auch noch sehr, sehr eingeschränkt. Also insofern sind wir extrem stark betroffen. Wir haben eine Kleinteiligkeit in unserer Branche, die es nicht möglich macht, so große Rücklagen anzuhäufen, wie das bei Konzernen in der Industrie der Fall ist. Und deshalb stehen wir jetzt auch ein Stück weit schneller mit dem Rücken an der Wand. Das reicht nicht aus, was bisher beschlossen wurde. Und vor allen Dingen muss man an dieser Stelle auch sagen, es ist schön, wenn der Staat sich dafür einsetzt, dass wir Überbrückungskredite und Ähnliches bekommen. Aber ein Kredit ist immer noch ein Kredit, der am Ende zurückgezahlt werden muss, ist geliehenes Geld, was die Bank mit Zinsen wieder von uns zurückhaben möchte. Und das soll anschließend auch erwirtschaftet werden. Und deshalb brauchen wir an der Stelle Unterstützung, Hilfe für unser Gastgewerbe.
Sie haben jetzt die Dürrehilfen schon angesprochen oder den Hilfsfonds bei der Flutkatastrophe. Es wird ja dann oft immer nach dem Staat gerufen, dass er eingreifen soll. Kann man da aber irgendwie auch nicht davon ausgehen, dass es zu einem gewissen Betriebsrisiko gehört, wenn man sich selbstständig macht, dass mögliche Umsätze einfach mal ausbleiben?
Also das ist etwas, womit wir tagtäglich leben. Wenn wir selbstständig sind, dann tragen wir auch das Risiko, dass unser Geschäft durch unsere Ideen, durch unsere Art und Weise floriert. Aber wenn solche Pandemiefälle wie im Moment über ganz Europa, über die ganze Welt herziehen, dann hat das nichts mit unserem Geschäftsmodell zu tun. Dann hat das auch nichts damit zu tun, dass der Unternehmer nicht irgendwie vorbeugend gearbeitet hätte, sondern dann ist das eine angeordnete Schließung unseres Unternehmens, was wir im Falle eben dieser Pandemie mittragen, weil wir alle wollen, dass die Bevölkerung gesund bleibt. Aber wenn wir gezwungen werden, unsere Betriebe vollends einzustellen, dann ist das nichts, was mit unserem Geschäftsrisiko zu tun hat.
Und der Staat hilft da ja auch nur als Kredit. Aber Sie fordern da wirklich Bargeld, Soforthilfen?
Wir fordern auf der einen Seite Soforthilfe in der Form, als dass wir eine Einführung einer reduzierten Mehrwertsteuer fordern, ab dem Moment, wo unsere Betriebe wieder aufmachen dürfen. Das ist aber nichts, was wir jetzt erst im Zusammenhang mit der Corona-Krise fordern. Das haben wir auch vorher schon gefordert. Es würde nur unsere Betriebe jetzt sofort in die Lage versetzen, eben die Einbrüche, die man in den Umsätzen hat, durch zum Beispiel eben diese neuen Abstandsregelungen, die einzuhalten sind, durch die veränderten Gästeströme auszugleichen, zumindest ansatzweise auszugleichen und zukünftig eben auch tragfähig das, was wir jetzt an zusätzlichen Krediten aufnehmen müssen durch diese Krise. Das ist ja nicht durch unsere Betriebstypen oder Investitionstätigkeiten getragen, sondern das sind Kredite, die wir jetzt aufnehmen müssen, um den Betrieb überhaupt am Leben zu erhalten und das anschließend zurückzuzahlen und nicht als Komplettausfall dem Staat zu überlassen. Das wollen wir gerne tun, aber dafür brauchen wir eben auch Unterstützung.
Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Guido Zöllek, hier im Deutschlandfunk-Interview, 23:26. Vieles mutet unfair an in dieser Krise. Friseure dürfen öffnen, Gaststätten nicht, Baumärkte ja, Kaufhäuser nein. Auch Kirchen, Moscheen, Synagogen müssen geschlossen bleiben. Gottesdienste dürfen momentan nicht stattfinden. Dabei ist freie Ausübung der Religion ein Grundrecht. Gläubige können jetzt aber darauf hoffen, dass sie bald wieder Gottesdienste in Deutschland feiern dürfen. Eine erste Annäherung ergaben jetzt Gespräche zwischen Politik und Religionsgemeinschaften. Konkrete Ergebnisse gab es aber noch nicht, wie Gudula Geuter berichtet.
Im Innenministerium hatten sich Vertreter von Katholiken und Protestanten, von orthodoxen Juden und Muslimen, unter anderem mit Staatssekretär Markus Kerber getroffen. Der betonte danach das, was auch sein Sprecher Björn Grünewälder vortrug. Es habe ein offener Austausch stattgefunden.
Die Religionsvertreter haben deutlich gemacht, dass sie von Anfang an diese Maßnahmen mitgetragen haben, die sehr einschneidend waren für die Menschen. Und man war sich einig, dass nun Wege gefunden werden müssen, wie man schrittweise zu einer Normalisierung des religiösen Lebens kommen kann, unter Einhaltung der Anforderungen des Gesundheits- und Infektionsschutzes.
In den nächsten Wochen wollten Kirchen und Religionsgemeinschaften nun ein Konzept erarbeiten in Abstimmung mit Bund und Ländern. Das werde dann Thema im nächsten Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten Ende April sein. Und dann?
Danach wird man weitersehen.
Dabei geht es nicht nur um die Gottesdienste, die Christen und Juden am Oster- und Pessachfest nicht physisch gemeinsam feiern konnten. Für Muslime steht kommende Woche der Beginn des Ramadan an. Auch die Einschränkungen bei Seelsorge und Trauerfeiern treffen Gläubige hart. Und die Geduld ist unterschiedlich verteilt. Gestern Abend noch hatte Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, in der ARD klargemacht, wo nach wie vor die Schwierigkeiten liegen.
Gottesdienste werden gefeiert. Wir können sie allerdings nicht in Gemeinschaft miteinander in den Kirchen feiern, weil es darum geht, voneinander Abstand zu halten, um möglichst die Ausbreitung des Virus zu minimieren. Deswegen halte ich die momentane Situation auch für gerechtfertigt, ja sogar geboten.
Während Rainer Maria Kardinal Wölki, der Erzbischof von Köln, wie andere Vertreter der katholischen Kirche Veränderungen sehen wollen.
Es ist natürlich jetzt notwendig, dass nicht nur der Einzelhandel öffnet, sondern dass auch die Kirchen wieder öffentliche Gottesdienste abhalten können und auch die anderen Religionsgemeinschaften. Und zwar ist das notwendig, um das Verfassungsrecht, das Persönlichkeitsrecht, das Grundrecht der Religionsfreiheit, der freien Religionsausübung zu schützen und auch einzufordern, dass hier uns garantiert ist.
Bisher hatte das Bundesverfassungsgericht die Einschränkungen nicht beanstandet, trotz der Bedeutung am Osterfest. Gleichzeitig hatten die Richter aber die Schwere des Eingriffs in die Religionsfreiheit betont und ständige Prüfung verlangt. Für den Staats- und Kirchenrechtsprofessor Hans-Michael Heinig stellt sich die Sachlage deshalb jetzt anders dar.
In dem Moment, wo Herrenboutiquen wieder geöffnet werden, ist es schwer darstellbar, dass selbst mit größten Schutzmaßnahmen keine gottesdienstlichen Versammlungen mehr stattfinden dürfen.
Trotzdem betont der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Matthias Middelberg, sei Vorsicht geboten.
Am Ende sprechen wir jetzt über Ansammlungen von Menschen, auch in geschlossenen Räumen, die längere Zeit andauern, wo eben durchaus die Möglichkeit besteht, auch, dass man sich da auch sehr nahe kommt, dass man lange Zeit zusammen ist, dass auch gesungen wird, dass gesprochen wird, dass unter Umständen auch davor und danach ein Austausch stattfinden kann.
Zur Vorsicht mahnt auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masjek. So schwer es Muslimen falle, die Moscheen im heiligen Monat Ramadan weiter geschlossen zu halten, so sei es religiöse und bürgerliche Verantwortung, in der aktuellen Phase genau das zu tun. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat angekündigt, Gottesdienste wieder zuzulassen. Im Mai will das auch sein bayerischer Kollege Markus Söder. Die Grünen dringen darauf, dass Auflagen für alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen gelten.
Und noch ein Streitpunkt. Wann werden Schulen und Kitas wieder regulär geöffnet sein? Auch hier regeln die einzelnen Länder das unterschiedlich. Jetzt sorgt ein Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble für weitere Aufregung. Er will die Sommerferien verkürzen, damit die Schüler ihren versäumten Stoff nachholen können. Das klingt erstmal vernünftig, doch gibt es dagegen vor allem Bedenken aus der Wirtschaft. Johannes Kuhn fasst diese Diskussion zusammen.
Er frage sich, ob die verantwortlichen Bundesländer darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen. Mit dieser strategischen Selbstbefragung stößt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Frühling eine Sommerferiendebatte an. Schäubles Hauptargument: Mehr Schule bedeute auch mehr Möglichkeiten, den gerade versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen, so der CDU-Politiker in der Augsburger Allgemeinen. Kürzere Sommerferien? Ausschließen könne er das zumindest nicht, so Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Anders als Parteifreund Schäuble kann Haseloff dies für sein Bundesland entscheiden. Doch in der Sommerferienfrage koordinieren sich die Länder traditionell. In der Vergangenheit kam es dabei durchaus zu heftigen Konflikten. Weniger Freizeit, mehr Lernzeit. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, zeigt sich skeptisch, dass diese Gleichung aufgeht. Meidinger sagte am Morgen im Deutschlandfunk:
Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion um eine Verkürzung von Sommerferien zu führen, geht eigentlich fehl. Ich glaube auch, dass das nicht gar nicht mal den großen Effekt hat, sondern es braucht ein großes Gesamtkonzept. Und wie das dann aussieht, da biete ich auch den Ministerien die Zusammenarbeit mit den Lehrerverbänden an.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht von einer verfrühten Debatte. Noch sei noch nicht einmal die schrittweise Schulöffnung durchgeplant. Unterstützung erhält das Gedankenspiel vom Wissenschaftlichen Beirat für Familienangelegenheiten, der die Bundesregierung berät. Eine Umgestaltung der Sommerferien dürfe kein Tabu sein. Laut ARD-Deutschland-Trend hat ein Drittel aller Deutschen den Sommerurlaub wegen der Corona-Pandemie verschoben oder storniert, 28% halten an ihren Plänen fest. Ob, wo und wie überhaupt Sommerurlaub möglich ist, das ist eine Frage, die auch den Deutschen Tourismusverband bewegt. Geschäftsführer Norbert Kunz rechnet mit einem späten, auf das Inland beschränkten Reisesommer. Über die Sommerferiendebatte sagt er:
Naja, die Debatte ist natürlich einerseits richtig, andererseits ist es natürlich unverantwortlich aus meiner Sicht hier schon jetzt die Sommerferien aufzugeben. Und was wir jetzt eigentlich dringend brauchen und was alle Akteure im Tourismus brauchen, natürlich auch die Reisenden und die Beschäftigten, das ist eine Perspektive. Also mit welchen Schrittfolgen soll und kann der Tourismus stufenweise wieder hochfahren?
Dass möglichst viele Eltern kleinere Kinder noch vor den Sommerferien wieder in Kindertagesstätten bringen können, wollen Bund und Länder nun mittels gemeinsamer Leitlinien sicherstellen. Das ist das Resultat einer Telefonkonferenz von Familienministerin Franziska Giffey und ihren Länderkollegen. Die von Giffey gewünschte bundeseinheitliche Regelung für den anstehenden Ausbau der Kindernotbetreuung wird es dagegen nicht geben. Den müssen die Bundesländer bis zum 3. Mai individuell regeln. Frank Jansen, Geschäftsführer des Verbands katholischer Tageseinrichtungen für Kinder, nennt eine ganze Reihe von Gruppen, für die Notbetreuung notwendig wäre.
Wir sehen schon auch, dass wir dringend nochmal drüber nachdenken müssen, wie wir alleinerziehenden berufstätigen Elternteilen beispielsweise so eine Notbetreuung verschaffen können, beziehungsweise Eltern, die beide irgendwie Vollzeit arbeiten, berufstätig sind. Aber auch vor allem mit Blick auf Kinder, die aus Familien kommen, die in beengten Wohnräumen leben müssen.
Mehrere Sozialverbände forderten Bund und Länder am Freitag auf, Familien stärker finanziell zu unterstützen, wenn diese durch Schließungen von Kitas und Schulen in Bedrängnis kommen. Auch Grüne und Linke fordern stärkere finanzielle Hilfen.
Bildung oder Wirtschaft, der Bericht war das von Johannes Kuhn. Und um 23.34 Uhr kommen wir zu unseren Kurznachrichten. Über die positiven Zahlen aus Deutschland haben wir bereits berichtet. Über die weltweite Entwicklung bei den Corona-Fällen zeigt sich der Chef der Weltgesundheitsorganisation äußerst besorgt. Matthias Zeller berichtet.
In der vergangenen Woche ist die Zahl der Corona-Infektionen in Afrika um die Hälfte angestiegen. Die Zahl der Toten nahm sogar um 60% zu. Das sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Abend in Genf. Er geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Mangels Tests seien die echten Zahlen wahrscheinlich noch höher als die gemeldeten. Die WHO arbeite mit ihren Partnern daran, mehr Corona-Tests in Afrika zu ermöglichen. So sollen ab nächster Woche 1 Million Testkits in Afrika verteilt werden. Der WHO-Chef hat nach eigenen Angaben unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Boris Johnson, aber auch mit Microsoft-Gründer Bill Gates über eine schnellere Impfstoffproduktion gesprochen. Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte, bei der künftigen Vergabe eines Impfstoffs gegen das Coronavirus dürfe kein Land zurückgelassen werden.
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben als erste Bundesländer eine Atemmaskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr beschlossen. In Sachsen müssen die Bürger darüber hinaus auch beim Betreten von Geschäften eine Abdeckung tragen. Beate Dietze aus Dresden.
Die Landesregierung habe lange darüber kontrovers diskutiert. Jetzt habe sich Gesundheitsministerin Petra Köpping aber durchgesetzt, erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer. Durch die Lockerungen der Schutzmaßnahmen werden in vielen Bereichen Kontakte zwischen Menschen zugelassen und sogar provoziert, sagte der Regierungschef. Die Maskenpflicht sei daher die richtige Antwort. Da es noch nicht flächendeckend Schutzmasken zu kaufen gäbe, könne man auch einen Schal oder ein Tuch verwenden, sagte die Gesundheitsministerin. Wichtig sei aber, dass Mund und Nase bedeckt sind.
Arbeitnehmer müssen ab Montag für eine Krankschreibung wieder in allen Fällen einen Arzt aufsuchen. Kai Clement.
Eine Verlängerung wird es nicht geben. Das hat der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss entschieden. Darin sitzen Vertreter von gesetzlichen Krankenkassen, Ärzten und Kliniken. Josef Hecken ist Vorsitzender des Gremiums. Seine Begründung, da sich die Zahl der Neuinfektionen verlangsame, brauche es die Behelfsregelung zur Entlastung der Praxen nicht mehr. Sie könne ohne Gefahr für Patienten und Mediziner auslaufen. Bei Verdacht auf Covid-19 bleibe es aber wie bisher dabei, unbedingt erst anrufen, dann das weitere Vorgehen klären. Nicht alle Mitglieder des Bundesausschusses begrüßen den Schritt. Mit Zitat Erstaunen und Unverständnis reagiert etwa Stefan Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die Ärzteschaft habe dagegen gestimmt. Eine Verlängerung bis 3. Mai sei aus ihrer Sicht sinnvoller gewesen. Offenbar habe es auch Druck von Arbeitgeberseite gegeben, so Hofmeister. Der abrupte Stopp sei ein Problem für Praxisteams und Patienten gleichermaßen.
Knapp 10 Jahre nach der tödlichen Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg wird der Prozess wohl eingestellt. Benjamin Satori.
Der Love Parade-Prozess pausiert für unbestimmte Zeit, weil einige Beteiligte zu Corona-Risikogruppen gehören. Urteile seien deshalb bis zur drohenden Verjährung Ende Juli kaum zu schaffen, meint das Gericht und will das Verfahren deshalb einstellen. Bei den noch 3 angeklagten Veranstaltermitarbeitern sei ohnehin nur von einer geringen Schuld auszugehen. Das sieht die Staatsanwaltschaft jetzt auch so und stimmt dem Vorschlag zu. Nach Angaben aus Juristenkreisen werden das auch die Angeklagten machen. Damit wären alle Bedingungen für eine vorzeitige Einstellung des Love Parade-Verfahrens erfüllt. Einer der größten Strafprozesse in Deutschland könnte also ohne Urteile zu Ende gehen.
Rund ein halbes Jahr nach dem antisemitisch motivierten Terroranschlag von Halle hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben. Christoph Tschedu.
Das hat das Oberlandesgericht Naumburg bestätigt. Demnach ist die Klageschrift dem Beschuldigten bereits zugestellt worden. Jetzt ist die Verteidigung am Zug. Sie hat 2 Wochen Zeit für eine Stellungnahme. Danach muss das Gericht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Das könnte mit Ladungsfristen noch einmal 2 bis 3 Wochen dauern. Nach Informationen von MDR Sachsen-Anhalt wird der Prozess in Magdeburg stattfinden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann 2-fachen Mord und 9-fachen versuchten Mord vor. Darüber hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung Ende März berichtet. In den Vernehmungen habe der Beschuldigte umfassend ausgesagt. So habe er berichtet, Angriffe auf verschiedene Gruppen erwogen zu haben, bevor er sich am 9. Oktober vergangenen Jahres die Synagoge in Halle als Ziel ausgesucht habe. Zudem habe der Mann ausführliche Angaben dazu gemacht, wie er an seine Waffen gekommen sei.
Zum ersten Mal seit Erhebung ist die Wirtschaft in China geschrumpft. Axel Dorloff.
Der Grund für den Einbruch, aufgrund der vielen Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus, waren große Teile der chinesischen Wirtschaft seit Ende Januar bis in den März hinein praktisch lahmgelegt. Wochenlang gab es Arbeiter, die aufgrund von Reisebeschränkungen oder Quarantänevorschriften nicht in ihre Fabriken zurückkehren konnten. Produktion, Logistik, Nachfrage, all das kam in China zum Erliegen und ist zuletzt nur langsam wieder angelaufen. Noch immer ist die Auslastung der chinesischen Industrie nicht auf dem Niveau vor der Corona-Krise. Auch der Einzelhandel leidet. Viele kleinere Geschäfte, Betriebe und Restaurants sind immer noch geschlossen. Für China ist es der erste negative Wert seit 1992. Damals hat die Volksrepublik damit begonnen, die Wachstumszahlen der Wirtschaft quartalsweise zu veröffentlichen. Ein komplettes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft verzeichnete China zuletzt 1976, zum Ende der Kulturrevolution. Im vergangenen Jahr war die chinesische Wirtschaft als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch um 6,1% gewachsen. Viele Analysten hoffen jetzt auf eine nachholende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Ein Wirtschaftswachstum zwischen 1 und 3% für das laufende Jahr gilt für China weiter als realistisch.
Der angeschlagene Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof geht gerichtlich gegen die vorübergehende Schließung seiner Filialen in der Corona-Krise vor. Denis Friese.
Mit Eilverfahren in verschiedenen Bundesländern will die Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erreichen, dass ihre Läden wieder öffnen dürfen. Das bestätigten Gerichte zum Beispiel in Brandenburg, Bayern und das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen. Die Klagen richteten sich generell gegen die Corona-Verordnungen und die angeordneten Schließungen der Geschäfte. Die Sonderregelung in Nordrhein-Westfalen, dass ab Montag auch Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen dürfen, sei noch kein Bestandteil der Klage, sagte eine Sprecherin beim OVG Münster. Karstadt Kaufhof hat bundesweit 174 Filialen. Die Essener Warenhauskette musste nach eigenen Angaben vor 2 Wochen bereits aus finanzieller Not ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragen.
Hoffnungsfrohe Nachrichten zur Corona-Pandemie haben den Börsen weltweit Auftrieb gegeben. Der Dow Jones baute im späten Handel seine Kursgewinne aus und schloss knapp 3% höher. Ähnlich optimistisch verlief der Börsentag auf dem Frankfurter Parkett. Von dort Klaus-Rainer Jakisch.
Die Hoffnung auf ein Wundermittel gegen die Coronavirus-Pandemie hat heute am Frankfurter Aktienmarkt für kräftige Gewinne gesorgt. Der deutsche Aktienindex beendete den Computerhandel mit einem Plus von 324 Punkten bei 10.625 Punkten. Das ist ein Anstieg von über 3%, der die über die Woche angesammelten Verluste wieder wettmachen konnte. Hintergrund war ein Medienbericht über den offenbar erfolgreichen Einsatz eines Ebola-Medikamentes gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19. Das vom amerikanischen Pharmaunternehmen Gilead entwickelte Mittel wurde bei schwer erkrankten Corona-Patienten in Chicago eingesetzt. Es linderte bei den meisten erfolgreich die typischen Symptome der Krankheit, nämlich hohes Fieber und schwere Atemnot. Zwar schränkte die Klinik ein, die bisherigen Studienergebnisse seien noch nicht ausreichend, um endgültige Schlüsse über die Wirksamkeit zu ziehen. Doch den Anlegern genügte allein die Aussicht auf rasche Hilfe. Der Aktienkurs von Gilead stieg um rund 7,5%. Für weiteren Schwung am Aktienmarkt sorgten auch die ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Deutschland, leicht fallende Infektionszahlen in Europa und die Ankündigung der US-Regierung, die Wirtschaft stufenweise bald wieder hochfahren zu wollen. Bei all diesem Optimismus traten negative Nachrichten in den Hintergrund. So schrumpfte die Wirtschaft in China dramatisch im ersten Quartal um 6,8%. Und an den Ölmärkten rutschten die Preise für amerikanisches Leichtöl erneut um fast 13% ab. Auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren.
Deutschlandfunk, das war der Tag, 23.43 Uhr. An die astronomischen Summen, mit denen in der Corona-Krise hantiert wird, hat man sich ja schon etwas gewöhnt. In der Frage, wie man diese Milliarden refinanziert, ist noch vieles unklar. Auch auf europäischer Ebene. Von Corona-Bonds war da ja schon die Rede. Verkappte Euro-Bonds, sagen dazu die Kritiker. Jetzt soll scheinbar ein neuer Begriff diesen Streit schlichten. Das Europäische Parlament hat sich für sogenannte Recovery-Bonds ausgesprochen. Was sich dahinter verbirgt, berichtet Bettina Klein.
Wenn zwei gegensätzliche Lager sich gleichermaßen bestätigt sehen und jeweils einen Sieg verkünden, dann handelt es sich entweder um einen gelungenen politischen Kompromiss oder um eine Mogelpackung, in die man zu viel hineininterpretieren kann. Die sozialdemokratische Fraktion jubelte bereits gestern auf Twitter, das Europäische Parlament fordere Eurobonds.
Heute begrüßt sie gemeinschaftliche Schulden. In der konservativen EVP freut man sich dagegen, eben jene Eurobonds gerade so verhindert zu haben. Offenkundig ein Fall von Brüsseler Magie. Möglich gemacht hat es die Formulierung von den Recovery Bonds als einem Element des Wiederaufbaus der europäischen Wirtschaft, abgesichert durch den EU-Haushalt. So steht es in der Resolution zur Corona-Krise, die das Europäische Parlament heute in Gänze verabschiedet hat.
Unser Verständnis zu diesen Recovery Bonds ist, so steht es auch im Text, sie sind über den mehrjährigen Finanzrahmen abgedeckt. Und von daher sind sie nicht die klassischen Corona-Bonds als gesamtschuldnerische Haftung, sondern im Prinzip eine Anschubfinanzierung aus dem Gemeinschaftshaushalt, der über den Gemeinschaftshaushalt abgesichert ist.
So der CSU-Abgeordnete Markus Ferber zum Deutschlandfunk. Also doch keine Staatsanleihen, für die am Ende alle haften müssten. Die Grünen hatten sich nicht durchgesetzt mit ihrem Änderungsantrag, der Corona-Bonds, also die gezielte und befristete gemeinsame Verschuldung, vorgesehen hätte. Für die Sozialdemokraten ist es dennoch ein Fortschritt. Es gibt europäische Verantwortung und europäische Solidarität ist doch kein leeres Wort, so der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier zum Studio Brüssel.
Ob das am Ende mit der Besicherung des europäischen Haushalts, eines veränderten europäischen Haushalts stattfindet oder mit den Recovery Bonds, von denen die Resolution spricht, das ist am Ende sekundär.
Auf jeden Fall fordert das Parlament einen umfassenden Aufbauplan. Wie der genau aussehen kann, das wird nun Gegenstand der Diskussion sein und welche Art gemeinschaftlicher Haftung tatsächlich die Zustimmung aller Mitgliedstaaten findet, die sich am kommenden Donnerstag zu ihrer nächsten Videoschalte zusammenfinden werden. Das Parlament hat heute auch den Weg freigemacht für eine Reihe von Entscheidungen, die Kommission und Rat für die Corona-Krisenbewältigung bereits getroffen hatten. So wurden rund 3 Milliarden Euro aus dem laufenden Haushalt freigegeben für die Unterstützung des Gesundheitswesens in den Mitgliedstaaten. Eine Verordnung, die medizinische Produkte sicherer machen sollte, wurde um ein Jahr zurückgestellt. In diesem Fall und in Krisenzeiten bedeutet mehr Sicherheit offensichtlich vor allem zusätzliche Bürokratie.
Das Tauziehen um die Migranten auf der Alan Kurdi ist beendet. Seit fast 2 Wochen sucht das Schiff des Seenotrettungsvereins CI vergeblich einen Mittelmeerhafen. Aus Angst vor Corona-Infektion verweigerten Italien oder Malta bislang das Anlegen. Jetzt hat ein italienisches Quarantäneschiff die Geretteten an Bord genommen. Lisa Weiß.
Einer nach dem anderen steigen die knapp 150 Migranten vom privaten Seenotrettungsschiff Alan Kurdi auf einen Holzsteg, schütteln der Besatzung von der deutschen NGO CI noch einmal die Hände. Land betreten sie danach immer noch nicht. Sie kommen auf ein italienisches Schiff, werden auf das Coronavirus getestet und müssen dann erst einmal dort in Quarantäne bleiben. Doch das Quarantäneschiff ist deutlich größer und besser ausgestattet, kein Vergleich zu Alan Kurdi. Dort sei die Situation in den vergangenen Tagen durch die Enge und das fast 2-wöchige Warten auf eine Lösung ziemlich angespannt gewesen, sagt die Kapitänin Bärbel Beuse.
Es ist schließlich eskaliert, indem Leute ins Wasser geschwommen sind und obwohl wir ungefähr 20 Meilen von der Küste entfernt waren, gedacht haben, sie können an Land schwimmen. Am Tag davor haben wir jemanden evakuieren müssen, der einen Selbstmordversuch begangen hat. Die Leute haben sich untereinander bekämpft wegen Kleinigkeiten, wie dass man aneinander gestoßen ist in der Enge.
Was nach der Quarantäne mit den Migranten passiert, ist noch unklar. Als wahrscheinlich gilt, dass sie auf verschiedene EU-Staaten verteilt werden. Darauf hofft jedenfalls Julian Pahlke von der Organisation CI.
Wir wissen, dass es in den letzten Tagen Verhandlungen gab, die von der Kommission geleitet wurden, von der EU-Kommission. Wie jetzt aber am Ende tatsächlich der Verteilungsschlüssel aussieht, das wissen wir nicht. Ja, und dann hoffen wir, dass sie natürlich auch schnellstmöglich aus Italien rauskommen, denn das Land muss unserer Meinung nach dringend entlastet werden gerade und die Menschen sollten deshalb lieber in andere europäische Länder gebracht werden.
Italien ist das Land in Europa, das von der Corona-Pandemie am härtesten getroffen ist und hat schon erklärt, keine Migranten an Land zu lassen, weil das Risiko bestehe, dass sie nicht ausreichend versorgt werden können. Auch Malta hat seine Häfen wegen der Pandemie für die NGO-Schiffe mit Migranten geschlossen. Für die privaten Seenotretter ist es momentan schwer, einen sicheren Hafen zu finden für die Migranten, die sie aus dem Wasser fischen. Außerdem ist es wegen der Reisebeschränkungen schwierig, die Besatzung überhaupt aufs Schiff zu bekommen. Daher sind zurzeit nur wenige private Seenotrettungsschiffe unterwegs.
Damit nochmal nach Deutschland. Als eine Folge der Beschränkungen in der Corona-Krise hatten viele vor einer Zunahme von häuslicher Gewalt gewarnt. Hilfetelefone verzeichnen tatsächlich derzeit mehr Anrufe. Betroffen von den Übergriffen innerhalb einer Lebensgemeinschaft sind wohl auch Pflegebedürftige. Das berichtet Waltraud Kannen. Sie ist Pflegedienstleiterin der Sozialstation Südlicher Breisgau und heute zu Gast in unserem täglichen Podcast Coronavirus – Alltag einer Pandemie.
Also wir merken, dass gerade in den Bereichen von häuslicher Pflege, wo Menschen mit Demenz betreut werden, dass hier die Grenzen der Belastbarkeit für viele Angehörige erreicht sind.
Weil die einfach gar nicht mehr raus können?
Genau, also das eine ist, sie können nicht mehr raus. Die ganzen Angebote, die wir ja normalerweise machen, wir machen eine häusliche Betreuung, wir bieten eine Tagespflege an. Wir haben unsere Betreuungsgruppen gerade für diese Zielgruppe. Und diese ganzen Dinge mussten wir ja aufgrund der Verordnung auf Eis legen. Und haben zwar versucht, über Telefonkontakte das Ganze etwas aufrechtzuhalten, merken aber, das reicht bei weitem nicht.
Was heißt denn das, wenn da jetzt die Grenzen erreicht sind? Also wie können Sie denn da jetzt helfen?
Ich selber werde noch einen Antrag stellen, dass wir eine Notgruppe einrichten dürfen, dass wir dort zumindest den drängendsten Angehörigen Freiräume ermöglichen können oder eben auch die Menschen, die einem Druck zu Hause ausgesetzt sind, dass wir die tagsüber dann dort betreuen in der Gruppe. Das ist, denke ich, schon mal ein kleiner Schritt. Und ich war jetzt gestern auch eingeladen bei einer Telefonkonferenz im Ministerium, um diesen Einstieg aus dem Ausstieg, einen geordneten Ausstieg mitzudenken. Und dort haben wir auch so überlegt, eben, wie kann eine Normalität künftig aussehen? Und da einfach auch aktiver noch mitzudenken, dass wir das Ganze möglichst beschleunigen. Offiziell hieß es eben, bis zum 15. Juni müssen unsere Einrichtungen geschlossen bleiben. Und wir merken, diese 7-8 Wochen, das ist zu lang.
Alltag einer Pandemie. Die ganze Podcast-Folge meiner Kollegin Katrin Heise können Sie wie jeden Tag hören auf der DLF-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. In den USA liefert sich US-Präsident Donald Trump auch weiterhin einen Schlagabtausch mit vor allem demokratischen Gouverneuren. Im Zuge der Corona-Krise viel Kritik hat er einstecken müssen nach Vorlage seines Drei-Stufen-Plans gestern. Darin hat er auch Geisterspiele in den amerikanischen Profiligen in Aussicht gestellt. Auch das scheint aber ziemlich unausgegoren, berichtet Jan Bösche.
Für Präsident Trump spielt Sport eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Ausgangsbeschränkungen in den USA wieder zu lockern. In dieser Woche sagte er, man wolle die Ligen wieder öffnen. Sport sei wichtig, sie vermissten es.
We want to have our sports leagues open. You want to watch sports. It's important. We miss sports.
Als Trump seinen Drei-Stufen-Plan vorstellte, wie die US-Bundesstaaten ihre Beschränkungen wieder aufheben könnten, sprach er von Geisterspielen. Die Ligen könnten mit Spielen starten, die nur im Fernsehen übertragen werden. Nach und nach könne man dann die Zahl der Fans in den Stadien erhöhen. Einen Zeitplan nannte Trump nicht, der liegt auch nicht in seiner Macht. Gouverneure und Bürgermeister entscheiden, ob Großveranstaltungen wieder möglich sind. Der Bürgermeister von Los Angeles zeigte sich zum Beispiel skeptisch, ob das dieses Jahr noch möglich sein wird. Profisport ist in den USA ein Milliardengeschäft, darum suchen Funktionäre einen Weg, bald wieder starten zu können. Gleichzeitig sind die Sportler besonders in Gefahr. Zu Beginn der Corona-Krise steckten sich mehrere Basketballspieler auf dem Spielfeld an, was die NBA-Saison zum Erliegen brachte. Jetzt überlegen NBA und andere Sportarten, Spiele nur noch in einer Stadt abzuhalten, um die Reisen einzuschränken. Gary Bettman, Commissioner der Eishockey-Liga, sagte, man sei sehr flexibel. Er überlegte schon, wie man die traditionelle Lärmkulisse in den Stadien simulieren könne.
Hockey in a quiet, you know, environment, the two don't go hand in hand.
Hockey in einer stillen Umgebung, das passe nicht zusammen. Selbst ein provisorischer Start der Spiele würde den vielen Sportkanälen im Fernsehen zugutekommen. Weil es keine Live-Übertragungen mehr gibt, haben sie Mühe, ihre Sendezeit zu füllen.
Der Bericht von Jan Bösche und damit zur Presseschau heute zusammengestellt von Alexandra Eul und präsentiert von Volker Hengst.
Gesundheitsminister Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler haben eine positive Bilanz zur Entwicklung der Coronavirus-Krise in Deutschland gezogen. Das beschäftigt auch die Kommentatoren der Zeitungen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht Anlass zu vorsichtigem Optimismus, dennoch warnt die FAZ. Es wäre fatal, das Risiko von Corona vorschnell kleinzureden. Fachleute wie Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, betonen immer wieder, dass Deutschland sich noch immer am Beginn einer Epidemie befindet, nicht in der Mitte und schon gar nicht am Ende. Das Westfalenblatt aus Bielefeld nimmt die Reproduktionsrate in den Blick. Es ist eine gute Zahl, eine Zahl, die Hoffnung macht. Die Reproduktionsrate R liegt bei 0,7 und das bedeutet, dass ein Corona-Infizierter in Deutschland rechnerisch momentan weniger als einen anderen Menschen ansteckt. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint, die positive Entwicklung sei vor allem ein Verdienst der Bürger, die mit beispielloser Disziplin ihr Leben umgestellt hätten. Bund und Länder sollten ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie den Menschen, wo immer möglich, ihre Freiheit zurückgeben. Höchste Wachsamkeit ist weiter geboten. Das Virus ist brandgefährlich. Und doch, bleiben die Infektionszahlen so niedrig, muss der Ausstieg aus dem Lockdown beschleunigt werden. Der Reutlinger Generalanzeiger hinterfragt das Vorgehen der Bundesregierung. Diese Woche hat ganz drastisch gezeigt, dass es die Regierung an der nötigen Transparenz ihrer Entscheidungen mangeln lässt. Da helfen auch salbungsvolle Worte der Kanzlerin nicht, wenn sie mit veralteten Zahlen jongliert. Kaum war der für viele enttäuschende Tag der Entscheidung am Mittwoch vorüber, sprang die Reproduktionsrate mit einem mächtigen Satz unter die 1. Und nun zu einem anderen Thema, dem Vorschlag von Bundestagspräsident Schäuble, die Sommerferien zu verkürzen. Die Stuttgarter Nachrichten finden, Schäubles Zwischenruf ist sicher nicht bis ins Letzte durchdacht, aber wer erst gar nicht über die Möglichkeit diskutieren will, macht es sich zu leicht. Die Südwestpresse aus Ulm sieht noch Handlungsbedarf. Wenn es gelingt, im Sommer wenigstens einen Teil des Lernens fortzusetzen und wenigstens einigen der leistungsschwachen Schüler den Anschluss zu vereinfachen, dann wäre viel damit gewonnen. Dafür muss allerdings eine Menge bedacht, besprochen und organisiert werden. Und die Nürnberger Nachrichten schließlich bemängeln ganz grundsätzlich. Was Corona aufzeigt, ist, dass das Bildungssystem in vielen Belangen weit hinter einem Standard liegt, den es längst gibt. Für das Lernen von zu Hause fehlt es an der Technik und auch oft am Know-how. Das ist kein Vorwurf an die Lehrer. Solche Stoffe werden während der Ausbildung und im Studium nämlich viel zu wenig bis gar nicht vermittelt.
Danke, Volker Hengst, für diese Presseschau zum Ende dieser Sendung. Mein Kollege Jürgen zur Heide begrüßt Sie morgen um kurz nach 6 zu den Informationen am Morgen. Unter anderem im Gespräch bei ihm Ylva Johansson, die EU-Innenkommissarin. Das Thema dann Europa und die Flüchtlinge auf Lesbos. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.